Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer auf der 92,4 in München und über Kabel, Satellit, DVB-T oder im Internet. Mein Name ist André Stiefenhofer, schön, dass Sie mit dabei sind. Olympische Spiele in einer Diktatur, in einem Land, in dem Menschenrechte nur für Auserwählte gelten, in einem Land, das sich konsequent der Einmischung durch das Ausland verweigert. Olympische Spiele in einem aggressiven Staat, der seinen Nachbarn droht und im Inland alle unterdrückt, die nicht auf der Welle dieses Staates mitschwimmen. Sollten Olympische Spiele in so einem Land stattfinden dürfen? Das muss in Bezug auf China gefragt werden dürfen. Gewiss würden mir viele Chinesen widersprechen, die das eben Gesagte gehört haben. Denn, und das muss man zugeben, es gibt auch das andere China. Das fortschrittliche, das zukunftsorientierte China. Das China, das aus einer reichen philosophischen Tradition schöpfen kann. Das China, für das die Harmonie aller Menschen das höchste staatliche Ziel ist. Und tatsächlich kann man auch in China wachsende christliche Gemeinden beobachten, die sich in großen Kathedralen unbehelligt treffen dürfen. Doch steht dieser scheinbaren Toleranz wiederum die krasse Verfolgung romtreuer und evangelikaler Christen entgegen. Was ist also faul im Staate China? Was können wir von den Olympischen Spielen, die in 2 Wochen beginnen, erwarten? Und wie ist es um die Christen und die Menschenrechte im Reich der Mitte bestellt? Diese Fragen sind heute Inhalt unserer Lebenshilfesendung und als Experte ist mir dazu heute zugeschaltet Hubert Körper. Er ist Vorstandsmitglied der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, IGFM, und Länderexperte für China. Grüß Gott, Herr Körper.
Ja, grüß Gott, Herr Stiefenhofer. Guten Tag, liebe Zuhörer.
Herr Körper, zu Beginn vielleicht ganz kurz eine Einordnung. Was ist denn die IGFM genau und was für eine Funktion haben Sie denn dort bei der IGFM, dass Sie zu einem China-Experten geworden sind?
Nun, zunächst mal, die IGFM ist eine relativ kleine Menschenrechtsorganisation, also wesentlich kleiner als die Amnesty International. Also die meisten unserer Zuhörer werden Amnesty International kennen. Die IGFM ist in 26 Ländern mit insgesamt 30.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern tätig. Und wir sind also eine klassische Menschenrechtsorganisation, wie also auch Amnesty oder Human Rights Watch oder auch die Gesellschaft für bedrohte Völker. Und neben dem Recht auf Leben, dem Recht auf Freiheit und der Unversehrtheit der Person ist die IGFM der Meinung, dass gerade die bürgerlichen Rechte wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit und vor allen Dingen Glaubensfreiheit, also Religionsfreiheit, eigentlich die wichtigsten Menschenrechte überhaupt sind. Und was die Glaubensfreiheit oder den Einsatz für die Glaubensfreiheit, da unterscheiden wir uns als sehr stark auch zu den anderen Menschenrechtsorganisationen. Also meine Funktion, ich bin im Arbeitsausschuss China und bin dort eben mitverantwortlich für die Volksrepublik China, für die Menschenrechte in der Volksrepublik China. Und wie Sie schon sagten, ich bin in diesem Jahr in den Vorstand der IGFM gewählt worden.
Die IGFM wirft also ein besonderes Schlaglicht auf die christlichen oder die Glaubensaspekte der Menschenrechte. Darum haben wir Sie ja auch heute eingeladen. Auch das soll unser Hauptschlaglicht sein, dass wir auf dieses ganze Problem werfen wollen. Wir wollen uns aber dem Problem mal ganz allgemein zunächst einmal nähern. Herr Körper, die chinesische Öffentlichkeitsarbeit, die versucht ihr Möglichstes, das Image des Landes im Vorfeld der Olympischen Spiele noch aufzupolieren. Wie ist denn die Menschenrechtslage in China? Ist die in den vergangenen Jahren und Monaten denn anders geworden?
Also wenn wir also jetzt heute 2 Wochen vor den Olympischen Spielen mal Bilanz ziehen, also können wir eigentlich eindeutig feststellen, dass sich die Menschenrechtssituation in China durch die Vergabe der Olympischen Spiele an Peking also keinesfalls verbessert hat. Sie hat sich also eher verschlechtert. Denken Sie vor allem an das harte Vorgehen der chinesischen Regierung gegen die Tibeter in den letzten Wochen und Monaten. Denken Sie an die brutale Verfolgung von Falun Gong, einschließlich dem Organraub. Es gibt weiterhin die exzessive Anwendung der Folter und der Todesstrafe. Also chinesische Insider beziffern die Anzahl der Hinrichtungen in China auf etwa 8000 Exekutionen pro Jahr. Uiguren, Mongolen und andere ethnische Minderheiten werden in China immer noch diskriminiert und verfolgt. Es gibt immer noch das System der Zwangsarbeitslager als Werkzeug der Unterdrückung, da sollte man vielleicht nachher noch einmal im Detail drauf zurückkommen. Bürgerrechtler vor allen Dingen, Oppositionelle, Andersdenkende und vor allen Dingen Menschenrechtsanwälte, die werden jetzt gerade vor den Olympischen Spielen in verstärktem Maße verfolgt. Das Zentrum für Wohnrechte und Vertreibung, CORE, das ist eine NGO mit ihrem Sitz in Genf, hat in ihrem letzten Bericht dokumentiert, dass bis August schätzungsweise 1,5 Millionen Pekinger Bürger ihre Häuser verlassen mussten zugunsten von olympischen Bauwerken. Es gibt also faktisch keine Lockerung der Medienzensur, wie eigentlich von der chinesischen Regierung vor Vergabe der Spiele an Peking versprochen wurde. Und es gibt vor allen Dingen die Einschränkung der Religionsfreiheit und die insbesondere der Christen, die sich eben außerhalb der chinesischen Staatskirche bewegen. Ich denke, wenn wir gerade beim Thema Christen sind, die wenigsten der Zuhörer wissen überhaupt, dass das kommunistische Regime in der Volksrepublik China, also neben dem Irak und neben Nordkorea, eigentlich der größte Christenverfolger überhaupt ist. Also in China gibt es schätzungsweise zwischen 60 und 100 Millionen Christen, aber es gibt nur 3 staatlich anerkannte Kirchen, und in denen eben die Gläubige dann auch registriert sind. Und die meisten chinesischen Christen wollen sich nicht dieser chinesischen Staatskirche anschließen, weil sie eben der Meinung sind, dass diese chinesische Staatskirche so sehr der Autorität der Kommunistischen Partei unterstehe und in erster Linie nicht der Partei, nicht Gott, sondern der Partei diene. Das ist das große Problem. Also es gibt in China eigentlich das Recht der Glaubensfreiheit, gibt es eigentlich im Prinzip nicht, obwohl das in der chinesischen Verfassung klar dargelegt ist, dass jeder Chinese das Recht auf Glaubensfreiheit haben sollte. Um weiterzumachen, es gibt in China also diese drei staatlich registrierten Kirchen, das ist die Dreisatzbewegung und der chinesische Christenrat, die zusammen etwa 18 bis 20 Millionen Protestanten repräsentieren. Aber die größte Anzahl der Protestanten trifft sich eben in inoffiziellen Hauskirchen, die eben in China als illegale Organisationen, als heretische Sekten oder böse Kulte bezeichnet werden und auch verfolgt werden. Genauso ist es bei den Katholiken. In China gibt es schätzungsweise 20 oder 25 Millionen Katholiken und 6 Millionen gehören dieser chinesischen katholischen patriotischen Vereinigung an. Und die restlichen sind romtreue Katholiken und sind oder gehören der sogenannten Untergrundkirche an. Auch die werden genauso wie die Hauskirchen brutal verfolgt, werden als böse Sekten bezeichnet. Und ich denke, immer wieder werden zum Beispiel Bischöfe der Untergrundkirche verhaftet. Und auf der anderen Seite provoziert das kommunistische Regime den Vatikan auch immer wieder mit unerlaubten Bischofsweihen, um einfach die Souveränität Chinas zu demonstrieren. Und ich glaube, es geht einfach darum zu zeigen, dass die allmächtige Partei über der Kirche und Gott steht. Sogar die Glaubensinhalte werden von den Funktionären der Partei bestimmt. Die IGFM erinnert vielleicht in diesem Zusammenhang an den seit Herbst 97 verschwundenen Bischof Zhu Ziming. Er war ein oder ist ein Führer der romtreuen Kirche, dessen Schicksal auch gerade jetzt vor den Olympischen Spielen weiterhin ungeklärt ist. Wir wissen also nicht, ob er überhaupt noch am Leben ist. Und so geht es eigentlich fast 2000 Leiter von Untergrundkirchen und Hauskirchen, die einfach verschwunden sind und wahrscheinlich irgendwo in Arbeitslager interniert worden sind. Also soweit mal zu der Situation der Christen in China.
Danke für diesen ersten Überblick. Sie haben jetzt ja schon sehr ausführlich auch über gewisse Aspekte der Menschenrechtslage in China gesprochen. Wollen wir einzelne Bereiche noch ein bisschen vertiefen? Das Hauptproblem, das ich immer gedacht habe, dass China mit den Katholiken hat, ist, dass sie einen ausländischen Herrscher sozusagen über die Partei stellen, also den Papst. Inwiefern ist denn die patriotische Kirche Chinas überhaupt noch als christliche Kirche, als katholische Kirche zu bezeichnen? Und wie sind denn jetzt die Verhältnisse zum Vatikan? Wie haben die sich entwickelt? Der Papst hat ja auch einen Brief geschrieben.
Ja gut, also grundsätzlich sind die Verhältnisse zwischen Vatikan und der patriotischen Kirche relativ schlecht. Also wie schon sagten, es gibt immer wieder diese Bischofsweihen, diese unerlaubten Bischofsweihen, die chinesische Regierung versucht natürlich immer wieder den Papst, also den Vatikan, zu provozieren. Natürlich versucht auf der anderen Seite der Vatikan immer wieder sich mit Durchgespräche mit der chinesischen Regierung sich der Sache anzunähern, aber es ist im Moment absolut kein Erfolg in Aussicht.
Ja. Normalerweise sollten die Olympischen Spiele ja der Imageverbesserung Chinas dienen. Jetzt haben Sie vorhin auch erwähnt, dass es viele Menschenrechtsverletzungen im Zuge der Olympischen Spiele gab. Sie haben zum Beispiel die Umsiedlungen in Peking angesprochen. Da werden einfach Menschen aus ihren Häusern vertrieben, um eben für die Olympischen Städte Platz zu schaffen. Das klingt sehr ungeheuerlich. Das wird auch im Ausland eigentlich wahrgenommen. Reagiert die internationale Gemeinschaft darauf?
Nun, wissen Sie, China ist ein sehr großes Land. China ist ein sehr einflussreiches Land geworden. Es hat eine aufstrebende Wirtschaft, also 9,5% Wirtschaftswachstum pro Jahr. Und wie gesagt, China ist ungeheuer mächtig und übt natürlich auf alle Staaten Druck aus. Und es ist halt so, die Menschenrechtsverletzungen in China, muss man sagen, sie sind sehr, sehr komplex und es blutet eigentlich an allen Ecken und Enden. Alle Personen, die der alleinigen Machtausübung der KP gefährlich werden könnten oder die den Machtanspruch der KP in irgendeiner Weise in Frage stellen, werden also rigoros verfolgt. Ich möchte vielleicht hier einige konkrete Beispiele mal anführen, gerade was die Pressefreiheit betrifft. Also Journalisten dürfen eigentlich nur das berichten, was die einzige Presseagentur, die eigentlich der chinesischen Propagandaabteilung untersteht, freigegeben worden. Man muss also wissen, in China gibt es schätzungsweise 2000 Zeitungen, 8000 Zeitschriften, 300 Radiosender, über 350 Fernsehsender. Ein Zeichen für Pluralismus oder Informationsfreiheit, könnte man meinen. Aber leider ist es nicht so, weil eben alle Medien eben in China von einer einzigen Presseagentur, ich sag mal, gespeist werden. Und das ist das große Problem. Die ganzen Journalisten unterliegen eigentlich der Selbstzensur. Also wenn sie sich nicht nach diesen Abmachungen halten, wenn sie schreiben, was sie wollen, dann droht ihnen Arbeitslager, Gefängnis, Folter oder sogar Mord. Also es ist verheerend in China. Und Rechtsanwälte wie zum Beispiel Gao Zhisheng ist im Moment so der berühmteste Menschenrechtsanwalt in China. Er wurde vor wenigen Jahren noch als einer der besten chinesischen Anwälte gekürt, sage ich mal, vom chinesischen Justizministerium. Er wurde 2006 in Administrativhaft genommen, weil er sich eben auch kritisch zu den Olympischen Spielen äußerte und vor allen Dingen, weil er Entrechtete in China verteidigte, romtreue Katholiken vor allen Dingen, Falun Gong praktizierende, Opfer von Zwangsabtreibung und Zwangssterilisation. Also es gibt tausende solche Leute wie Gao Zhisheng, Hu Jia zum Beispiel. Er ist einer der bekanntesten chinesischen Menschenrechtsaktivisten, der zum Beispiel im letzten Jahr live über Skype dem Europäischen Parlament zugeschaltet war. Und auch er äußerte sich sehr, sehr kritisch über die Menschenrechtsverletzungen im Vorfeld der Olympischen Spiele in Peking und sagte auch, dass die Verfolgungen gerade jetzt halt vor den Spielen ihren Höhepunkt erreicht hätten. Und daraufhin wurde Hu Jia auch im Dezember verhaftet, also im letzten Jahr. Und vor wenigen Monaten haben wir die Information bekommen, dass er zu 3,5 Jahre Gefängnis verurteilt wurde. Zheng Guangcheng zum Beispiel, um noch einen vielleicht zu nennen, er setzt sich vor allen Dingen für die Opfer der Zwangsabtreibung und Zwangssterilisation in China ein. Auch er wurde zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Man muss wissen, in China wurden in den letzten 20 Jahren etwa 400 Millionen Zwangsabtreibungen durchgeführt. Das ist ein Völkermord am ungeborenen Leben. Ja, also das weiß hierzulande kaum ein Mensch. Und ich denke, das sind Dinge, die müssen an die Öffentlichkeit. Und diese Zwangsabtreibungen, die wurden nicht nur in den ersten 3 Monaten gemacht, sondern sogar im 6., 7., 8. und 9. Monat noch. Ja, also es sind also Ungeheuerlichkeiten, die in der Volksrepublik China jetzt auch vor den Olympischen Spielen passieren. passieren. Ostturkistan, auch Ostturkistan, das heutige Xinjiang, wo die Uiguren eigentlich zu Hause sind, wurde auch wie Tibet 1949 von den Truppen der Volksbefreiungsarmee gewaltsam annektiert, und auch dort herrscht politische Verfolgung, religiöse Unterdrückung, kulturelle Zerstörung und so weiter. Na, also es ist verheerend momentan in der Volksrepublik China.
Es gibt also viel, was an die Öffentlichkeit gelangen sollte, auch innerhalb Chinas an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Wenn man sich jetzt aber zum Beispiel im Internet umschaut, jedes Mal, wenn aus dem Ausland über solche Dinge berichtet wird, gibt es einen großen Aufschrei unter den Chinesen. Da wird in Blogs dann ordentlich dagegen geredet, und auch zahlenmäßig viele Chinesen beteiligen sich an diesen Diskussionen. Und da stellt sich schon die Frage, inwiefern ist denn im Volk diese Abneigung gegen die eigene Regierung verankert? Sind die Chinesen nicht als Volk prinzipiell eher schon auf der Seite ihrer Regierung und fragen sich, das Ausland will uns nur Böses?
Ja, das ist ein ganz großes Problem. Wissen Sie, die Chinesen sind seit Machtübernahme der Kommunistenpartei im Jahre 1949, sie sind eigentlich sehr nationalistisch erzogen worden von der Partei. Es ist also so, vom Wesen her ist der Chinese geprägt vom Buddhismus, vom Konfuzianismus, vom Daoismus, also durchaus mit guten Eigenschaften belegt. Aber die Kommunistische Partei hat es also wirklich geschafft, diese Menschen bis in die kleinste Zelle hinein umzudrehen, also zu programmieren. Und es ist tatsächlich so, dass die Chinesen immer noch glauben, die Partei ist gut. Ja, also es ist eine Katastrophe eigentlich. Schauen Sie, es gibt das sogenannte Stockholm-Syndrom. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
Ja.
Es ist eigentlich so, dass Menschen, die längere Zeit unter der Drangsal einer bestimmten Gruppe gelitten haben, die sind, wenn die Drangsalen etwas weniger werden, diesen Menschen sehr dankbar. Und genau dieses Phänomen haben wir im Moment in China. Ja, also die Menschen sind jahrelang unterdrückt worden. Man bekommt es also immer wieder mit, Chinesen, die gelitten haben, die ihre Verwandten in Arbeitslager waren, die sagen, die Partei ist besser geworden, ja. Und es ist genau dieses Stockholm-Syndrom, das hier zum Tragen kommt. Die Chinesen sind der Meinung, die KP in China ist wesentlich besser geworden. Es ist nicht mehr alles so schlimm wie früher.
Ein Volk unter dem Stockholm-Syndrom, die Menschenrechte im Reich der Mitte. Heute unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Bei uns zu Gast ist Hubert Körper von der IGFM, der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Herr Körper, Sie haben uns eben schon dargelegt, wo denn überall die Menschenrechte verletzt werden. Und wie Sie selber gesagt haben, das sind viele Wunden, da blutet es aus vielen Wunden in Sachen Menschenrechten in China. Sie haben aber auch gesagt, dass chinesische Grundprinzipien jetzt eigentlich nichts Schlechtes wären. Die Harmonie als oberstes Staatsprinzip, das klingt zunächst mal ganz gut, und eigentlich ja, die ganze chinesische Philosophie ist ja auch auf Ausgleich bedacht, ist eine Philosophie, die auch nicht besonders expansionistisch ist, also eigentlich auch ihre Nachbarn nicht bedrohen will, sondern mit dem zufrieden ist, was man so hat. Wie kommt es denn, dass der chinesische Staat dann doch ist, wie er ist, und dass da Menschenrechte kaum ein Thema sind?
Ja, das ist, schauen Sie, das einzig und alleinige Problem ist die Kommunistische Partei in China. Also meiner Meinung nach wird sich in China in Bezug auf die Menschenrechte erst dann grundlegend etwas verändern, wenn diese Partei in China verschwindet. Schauen Sie, die Kommunistische Partei China, wie ich schon sagte, hat seit 1949 durch Mao die Macht in China übernommen. Und seit dieser Zeit sind schätzungsweise zwischen 80 und 90 Millionen Chinesen getötet worden. Ja, ich will Ihnen vielleicht mal einige Beispiele sagen, wie dieses System agierte. 1956 begann es zum Beispiel die Aktion Lass 100 Blumen sprechen. Dort wurden die Intellektuellen des Landes zum Beispiel aufgefordert, sie sollen sich outen, sie sollen Kritik am Regime üben, damit die Regierung es besser machen kann. Und nach haben sich auch die Intellektuellen geoutet. Was passierte? Die chinesische Regierung nahm die Leute fest. Mehrere hunderttausend Menschen wurden eingesperrt, wurden in die Arbeitslager geschickt. Ja, es ging dann gerade so weiter. Der große Sprung nach vorne. Ja, in jener Zeit starben schätzungsweise 30 bis 40 Millionen Chinesen, die einfach verhungert sind, weil sie ihre Woks, ihre Töpfe eingeschmolzen haben, um einfach die chinesische Wirtschaft nach vorne zu bringen, was Mao auch immer wieder propagierte. Es ging weiter mit der Kulturrevolution von 1966 bis 1976, bis also Maos Tod. In jener Zeit starben auch zwischen 10 und 30 Millionen, ich sag's mal vorsichtig, einen unnatürlichen Tod in China. Und dieses Sterben, Herr Stiefenhofer, geht im Moment weiter. Zwar nicht mehr so offensichtlich, wie es früher geschehen ist, wie es zum Beispiel 89 auf dem Tiananmenplatz passierte, als die Panzer rollten. So macht das Regime das nicht mehr, sondern die sind viel intelligenter geworden. Die Methoden sind intelligenter geworden. Man macht diese Verfolgung geschehen im Moment hinter verschlossenen Türen. Das ist Fakt, ja.
Die kommunistische Partei ist also das Problem, und das führt uns direkt zu der Frage, wie soll man mit China umgehen, mit diesem Volk, das Sie vorhin als ein Volk unter dem Stockholm-Syndrom bezeichnet haben, und mit einer Leitung, die all diese Verbrechen begangen hat und sich nun ja nur scheinbar ändert, um eben einen Imagegewinn für das Land zu gewinnen, um sich nach außen ja in die internationale Gemeinschaft auch einzugliedern, aber halt unter den eigenen Bedingungen. Die Argumente, warum man China machen lässt, sind ja immer solche: Wir wollen sie einbinden, wir wollen mit ihnen an einem Tisch sitzen und sie dadurch verändern. Halten Sie so etwas für sinnvoll?
Das ist eine gute Frage. Natürlich ist es so, wir müssen mit diesem Regime im Gespräch bleiben. Es geht nicht anders. Also steht der Tropfen, höhlt den Stein. Vielleicht, ja. Wenngleich alle bisherigen Gespräche, wie zum Beispiel der mit der EU und China geführte Menschenrechtsdialog, ohne nennenswerte Ergebnisse für die Menschenrechte war. Auch die deutsche Bundesregierung unterhält einen Menschenrechtsdialog und sogar einen Rechtsstaatsdialog mit China. Auch hier ohne sichtbaren Erfolg. Also diese Dialoge, die werden also irgendwo hinter verschlossenen Türen durchgeführt und kein Mensch weiß eigentlich, was dort besprochen wird. Also ich denke, Peking reagiert anscheinend nur auf Druck, und deshalb denke ich, wäre es auch so wichtig gewesen, gerade mit den Forderungen eines Olympia-Boykottes Peking unter Druck zu setzen. Denn Peking braucht diese Spiele, braucht diese Olympischen Spiele für Image im eigenen Land und natürlich für Image draußen und für die eigene Propaganda im Land. Also ich denke, da hätte man wirklich sehr viel machen können. Und wie schon sagt, wir müssen natürlich mit den Chinesen im Gespräch bleiben, aber ich denke, Gespräche auf die Dauer haben keinen großen Erfolg. Wir müssen Druck ausüben. Wirtschaftssanktionen zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Aber das will natürlich hierzulande auch keiner. Das ist das große Problem.
Zwei Wochen sind es noch bis zu den Olympischen Spielen in Peking in China. Die Sportwelt freut sich darauf, wie es mit den Menschen im Land aussieht, wie es um die Menschenrechte im Reich der Mitte bestellt ist. Das ist heute unser Thema hier in der Lebenshilfe-Sendung. Bei uns zu Gast ist Hubert Körper von der IGFM, der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Ich will zunächst auch gleich Frau Witt aus Haag das Wort erteilen. Grüß Gott, Frau Witt.
Ja, guten Morgen. Ich hätte mal eine Frage, und zwar: Woher kommt diese erschreckend hohe Zahl von Zwangsabtreibungen? Hängt es mit der Ein-Kind-Politik zusammen, wobei ja China davon allmählich auch abrückt? Also ich verstehe gar nicht, wie sowas zustande kommt.
Jawohl, danke für die Frage, Herr Körper.
Darf ich gleich darauf antworten? Ja, Sie haben also recht, es hängt eigentlich mit der Ein-Kind-Politik der chinesischen Regierung zusammen. Und ich habe also nicht die Information, dass China davon abrückt. Es ist natürlich so, gerade Menschen in China, die... sagen wir mal, die von der Partei begünstigt sind. Die Oberschicht, die hat natürlich die Möglichkeit, durch entsprechende Zahlungen an gewisse Parteifunktionäre das zu überspielen. Aber in aller Regel ist es so, wer mehr als ein Kind hat, bekommt in China Probleme. Entweder er muss kräftig Strafe zahlen dafür, oder es finden eben diese Zwangsabtreibung und hinterher dann entsprechende Zwangssterilisationen statt. Das ist also meine Kenntnis.
Nein, weil ich hatte die Information, dass also die Chinesen auch schon gemerkt haben, dass es so nicht geht, weil wenn die Buben dann erwachsen sind, die finden ja keine Frau, wenn es keine Mädchen gibt. Und dass da irgendwie jetzt schon ein Umdenken erfolgen würde.
Ja gut, jetzt kann was natürlich, dass ein gewisses Umdenken erfolgt, aber im Moment wird einfach diese Praktik immer noch gemacht.
Aha, also furchtbar. Also. Okay, danke für die Antwort.
Danke, Frau Witt. Auf Wiederhören. Ja, ist in der Tat furchtbar und ein Umdenken, wenn es denn stattfinden würde, das braucht natürlich auch Zeit, bis es in diese ganzen Kader eingedrungen ist. Herr Körper, Sie haben vorhin schon die Kommunistische Partei als den Grund allen Übels, in Anführungszeichen, wir wollen nicht zu pathetisch werden, aber es scheint ja wirklich so zu sein, bezeichnet und auch gesagt, dass die Chinesen an sich ja durchaus gute Grundlagen hätten, gute Anlagen. Das Volk an sich ist natürlich nicht schlecht. Es sind nur diese unterdrückerischen Methoden, die jetzt eben auch schon so lange in diesem Volk anhalten. Sie haben es vorhin auch gesagt, ein Volk unter dem Stockholm-Syndrom, also ein Syndrom, das normalerweise Menschen haben, die sich lange in Geiselhaft befinden. Anfang des Jahres hat es die brutale Niederschlagung von Volksaufständen in Tibet durch China zumindest einmal einen Sturm der internationalen Kritik ausgelöst. Und eine der Forderungen waren damals, westliche Sportler sollen die Spiele boykottieren. Da hieß es dann natürlich auch gleich, ja, dieser Boykott, der trifft ja nur die Sportler. Das gab es ja schon mal damals gegen die UdSSR Anfang der 80er Jahre. Das hat ja nichts gebracht. Glauben Sie, das hätte was gebracht?
Also ich will vielleicht noch mal kurz auf den Olympia-Boykott in Moskau zurückkommen. Natürlich, dieser Olympia-Boykott wurde initiiert, auch hier in Deutschland, aufgrund des Einmarschs der Russen in Afghanistan. Und natürlich, die Russen sind damals nicht aus Afghanistan herausgegangen, aber es wurde doch mehr den Fokus auf Afghanistan gerichtet. Also die Menschen sind einfach dadurch auch sensibilisiert worden. Und gerade jetzt auch China, also durch das harte Vorgehen der chinesischen Regierung gegen die Tibeter, hätte eigentlich meiner Meinung nach das Fass wirklich zum Überlaufen bringen müssen und entsprechende Sanktionen oder auch einen Olympia-Boykott auslösen müssen. Aber nichts dergleichen ist eigentlich passiert. Natürlich, dass die Leidtragenden wären natürlich die Sportler gewesen. Aber schauen Sie, ich denke mal gerade in solchen Dingen, man muss hier Prioritäten setzen. Wenn man durch einen Olympia-Boykott die Möglichkeit gehabt hätte, die Menschenrechtssituation in China wirklich zu verbessern, dann denke ich, wäre es für mich auch keine Frage gewesen, als Sportler zum Beispiel an einem Boykott teilzunehmen, an einem Boykott auch entsprechend zuzustimmen. Unsere Organisation hatte schon seit 2004, also seit den Olympischen Spielen in Athen, also immer wieder auf diese massiven Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik China im Zusammenhang mit den bevorstehenden Olympischen Spielen auch hingewiesen. Und wir hatten auch im letzten Jahr in einer Sitzung auch dann die Entscheidung getroffen, dass wir eben aufgrund der Verschlechterung der Menschenrechtssituation in China gegen die Ausrichtung der Olympischen Spiele sind. Und schauen Sie, unsere Entscheidung wurde ja dann eben durch das brutale Vorgehen gegen der chinesischen Sicherheitskräfte in Tibet letztendlich auch bestätigt. Und ich denke einfach, die Sache mit den Olympischen Spielen muss man von der rein pragmatischen Seite her betrachten. Wir haben auf der einen Seite die Olympische Charta, also die olympische Gesetzgebung, die zum Beispiel von Menschenwürde spricht, von der Schaffung einer friedliebenden Gesellschaft. Im Ethikkodex des Internationalen Olympischen Komitees steht zum Beispiel geschrieben, die Würde des Individuums zu wahren, ist eine grundlegende Anforderung der Olympischen Spiele. Und wenn sich das Gastgeberland ja, also nicht, zumindest nicht ansatzweise in Richtung der Prinzipien der Olympischen Charta hinbewegt, dann, wenn also beides, Olympische Charta und Gastgeberland, nicht auf einen Nenner zu bringen sind, dann ist das einfach Fakt. dürfen keine Olympischen Spiele stattfinden. Das ist also eine ganz klare Sache. Und wir als Menschenrechtsorganisation, wir haben das Recht und meines Erachtens sogar die Pflicht, diese Maximalforderung, sag ich mal, zu stellen. Und ich denke, alles andere wäre meiner Meinung nach auch reine Heuchelei gewesen. Und eigentlich hätte Peking ja nie den Zuschlag für die Spiele bekommen dürfen. Und ich denke, es war eine reine wirtschaftspolitische Entscheidung damals.
Nun, dass Sie das als Menschenrechtsorganisation fordern, das versteht man. Ob dann Staaten so etwas auch genauso fordern dürfen, das ist eben die Frage. Nehmen wir jetzt einmal an, es hätte diesen Boykott gegeben. Was hätte der denn verändert? Es wäre wahrscheinlich so gewesen, dass China zugemacht hätte, die Grenzen, dass China beleidigt gespielt hätte, wie so oft, dass es nur ein noch stärkeres Stockholm-Syndrom gibt. Das heißt, das Ausland ist böse, das Ausland will uns etwas Schlechtes. Hätte man damit gute Anfänge, die vielleicht von außen in China schon gesät worden sind, nicht zertrampelt?
Also ich bin da etwas anderer Meinung. Ich denke, wie ich vorhin schon sagte, China versteht eigentlich nur die einzige Sprache, und die ist wirklich Druck, ja. Die Forderung eines Boykotts, also ich denke, es ging ja erstmal darum, diese Forderung überhaupt auszusprechen, und die hat ja keiner ausgesprochen, ja. Das Problem ist, schauen Sie, China fühlte sich eigentlich schon im Jahre 2001 durch den Zuschlag der Olympischen Spiele an Peking in seinem harten Vorgehen gegen Dissidenten eigentlich noch bestätigt. Der frühere chinesische Vizepremier Li Nanqing sagte gegenüber einer australischen Zeitung, wir haben einen großen Sieg über Falun Gong errungen. Uns wurde sogar das Recht zugesprochen, die Olympischen Spiele 2008 auszurichten. Verstehen Sie, die Chinesen, also die Kommunisten, die denken einfach umgekehrt, ja. Jeder schaut zu, ja, was wir hier machen, aber wir kriegen noch die Olympischen Spiele. Eigentlich ist das, was wir machen, was wir getan haben, ist eigentlich alles richtig. Also die haben einfach eine ganz andere Denkweise wie wir, ja. Und also ich denke einfach, wir hätten mit den Forderungen eines Olympia-Boykottes zumindest für die Menschenrechte in China was abgewinnen können. Dessen bin ich überzeugt, und ich bin also wirklich sehr, sehr traurig, dass das die internationale Staatengemeinschaft nicht probierte, sondern dass man sich hat wirklich von der chinesischen Regierung in jeder Beziehung hat einlullen lassen. Und ich finde es wirklich schade. Wir haben eine große Chance vertan.
Erinnern wir uns doch mal an Gelegenheiten, als Deutschland etwas gegen China gesagt hat, etwas getan hat, was China nicht gefallen hat. Da erinnere ich mich zum Beispiel damals, als der Dalai Lama empfangen wurde bei der Bundeskanzlerin. Da war China sehr verärgert, und in Deutschland brach die große Panik los, in der Wirtschaft, aber auch in den Medien. Ist Deutschland überhaupt bereit für eine solch harte Haltung?
Na gut, ich muss sagen, seit Angela Merkel hat sich da schon was in die richtige Richtung bewegt. Das muss man also offen sagen. Und es reicht natürlich noch nicht. Es ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es kommt an natürlich noch zu wenig. Ich meine, die Bundesregierung, sie kriegt auf der einen Seite Druck von den Menschenrechtlern, auf der anderen Seite bekommt sie natürlich Druck von der Wirtschaft. Ja, heute noch propagiert zum Beispiel die Industrie- und Handelskammer, dass die Firmen weiterhin in China investieren sollen, ja. Und ich finde, es ist eine absolut groteske Situation. Ein Wirtschaftssystem, das auf Auslandskredite, faule Kredite, 50% faule Kredite, Zwangsarbeit und Billiglöhne aufgebaut ist, das kann nicht stabil sein, und das kann auf die Jahre hin auch nicht gut gehen. Also ich bin davon überzeugt, dass dieses Wirtschaftssystem in China früher oder später zusammenbricht. Es ist ein Pulverfass. Vielleicht nicht heute, nicht morgen, aber in 5 oder 10 Jahre.
Ja. Jetzt muss man aber auch aufpassen, wir haben, wenn wir uns umschauen in unserem Haushalt und an dem, was wir in der Kleidung tragen, da steht sehr, sehr oft Made in China. Würde denn etwas, wenn jetzt in China die Menschenrechte umgesetzt werden, würde das denn uns auch etwas an unserem Lebensstandard ändern? Würden wir das spüren?
Ja, selbstverständlich würden wir das spüren. Schauen Sie, das Ganze liegt auch ein bisschen an unserer Geiz ist geil Mentalität, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe mich auch schon selbst ertappt, wo ich irgendwo im Mediamarkt war und gedacht, oh, hast du jetzt ein Stäbchen gemacht, und wie ich rausgehe, guck da rein, made in China. Also es ist wichtig, dass die Leute ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe vorhin diese Zwangsarbeitslager zur Sprache gekommen. Ich denke, das sollte man vielleicht noch ein bisschen vertiefen, weil den meisten Zuhörern ist es auch nicht klar. Es gibt in China rund 1000 Zwangsarbeitslager, die fabrikmäßig produzieren. Es sind also keine Lager, wie wir uns das vorstellen, sondern das sind riesige Fabrikkomplexe. Und in diesen Lagern sitzen also nicht nur Menschen, die irgendwelche Verbrechen begangen haben, sondern vor allen Dingen Menschen, die dem politischen System unbequem geworden sind. Es sind Demokraten, es sind Andersdenkende, es sind Oppositionelle, es sind Menschenrechtsanwälte, aber auch viele verfolgte, religiös verfolgte Gruppen, wie romtreue Christen, Protestanten, tibetische Buddhisten, muslimische Uiguren und Falun Gong-Praktizierende. Ja, also diese Leute schuften da tagtäglich zwischen 12 und 15 Stunden für nichts, ja, und dort werden also alle möglichen Dinge produziert, Kinderspielzeug vor allen Dingen, billige Kleidung, wie Sie schon sagten, ja, die dann für ein paar Euro auf den Markt geworfen werden. Also ich denke mal, wenn das dem Zuhörer klar wird, ja, dann ist man auch, dann kauft man einfach auch bewusster ein und gibt auch seine Geiz ist geil Mentalität auf und schaut, wo kommen diese Produkte her? Was steht dahinter, ja? Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja? Also unser Verhalten, denke ich, unser Kaufverhalten muss sich ändern, unbedingt. Ja?
Unsere billigen Produkte werden also mit gebrochenen Menschenrechten finanziert, werden eingekauft. Gut, wenn ich es mir leisten kann und wirklich aussuchen kann, wo steht nicht Made in China drauf, dann kann ich das natürlich ab heute tun. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass vielen, gerade auch in Deutschland, die Pistole auf der Brust sitzt, die sagen, ich kann mir einfach keine teureren Sachen leisten. Ist denn der Arme in Deutschland gezwungen, die Armen in China auszubeuten?
Eigentlich ja. Eigentlich haben Sie völlig recht. Ne? Also es ist ein ganz großes Problem. Ja. Klar, wir können schauen, wir können gucken, steht irgendwo drauf, nicht drauf Made in China, aber selbst wenn drauf steht Made in Germany, kann man davon ausgehen, dass wirklich auch dieses Produkt hier in Deutschland gemacht wurde? Fragezeichen. Nicht unbedingt, ne? Sondern diese Bauteile, also diese Teile werden vielleicht hier in Deutschland zusammengesetzt, aber die Teile davon kommen aus China. Ja, also wenn Sie heute zum Beispiel irgendwo ein Hightech-Gerät kaufen, ein PC oder auch ein Laptop oder sonst irgendwas, ja, Sie kriegen kein Produkt mehr, das wirklich in Deutschland hergestellt wurde. Und es ist wirklich ein Riesenproblem, konsequent auch was zu ändern. Ne? Also ich habe auch keine Patentlösung parat. Ich weiß nicht, wie wir damit umgehen. Die chinesischen Produkte überschwemmen den europäischen Markt. China ist der größte Handelspartner Europas und ich weiß nicht, wie wir dem entgegnen sollen. Ich habe keine Ahnung.
Es kommt mir auch so vor, als ob wir hier wirklich auf den Grund der Macht gestoßen sind, die China auch auf die internationale Gemeinschaft ausübt. China tritt ja mit einer großen Selbstsicherheit auf. Ich denke mal, die chinesische Führung ist sich durchaus bewusst, in welcher Abhängigkeit sich die westlichen Staaten da schon begeben haben. Tut denn da irgendjemand in der Politik oder in der Wirtschaft etwas dagegen? Ist das überhaupt bewusst?
Also ich denke, dass das schon den Politikern bewusst ist und auch den Unternehmen, den Industrieunternehmen ist es auch bewusst, dass was im Moment in China passiert. Aber schauen Sie, die Unternehmen sind gezwungen, Profite zu machen. Und es ist einfach so, dass in China zumindest im Moment kurzfristig wirklich Profite gemacht werden. Nun, wie das natürlich langfristig aussieht, also die Prognosen habe ich ja vorhin schon dargestellt, wie ich das Wirtschaftssystem in China sehe, langfristig gesehen geht der Schuss meines Erachtens nach hinten los. Und ich denke, die deutschen Firmen sollten sich wieder besinnen, den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder zu aktivieren. Und ich denke, es geht auch. Es gibt viele Firmen. Ich denke, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber zum Beispiel Trigema, es ist eine Bekleidungsfirma irgendwo im schwäbischen Raum. Die produzieren zum Beispiel ausschließlich in Deutschland. Und die haben eine sehr gute Firmenstruktur. Und es funktioniert auch hervorragend, ja. Also die brauchen nicht im Ausland zu produzieren. Und ich denke mal, das könnten auch viele, viele andere Firmen genauso umsetzen, wenn man sich einfach wieder auf gewisse Tugenden, sage ich mal, besinnt, ja, eine andere Unternehmensführung angeht. Also ich denke, das ist durchaus möglich. Ich denke, langfristig gesehen brauchen wir den Markt China nicht.
Ja, das hat sich ja auch in den letzten Monaten und Jahren gezeigt. Während vor 4-5 Jahren noch der große China-Boom ausgerufen wurde, sind ja in letzter Zeit schon wieder viele deutsche Unternehmen auch zurückgekommen aus China. Ich denke jetzt gerade aktuell an den Spielzeughersteller Steiff, der zumindest Teile seiner Produktion wieder nach Deutschland zurückverlagert hat. Eine Hörerin hat noch angesprochen, dass in Peking die Pressefreiheit auch so weit eingeschränkt sind, dass nicht mal deutsche Zeitungen im Deutschen Haus verkauft werden dürfen. Wie ist es denn da, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Bibel nach China reise? Darf ich die denn dabei haben?
Das ist eine ganz schwierige Frage, die kann ich Ihnen jetzt so auch gar nicht beantworten, wenn Sie eine Bibel in der Tasche haben. Also bin ich jetzt wirklich überfragt. Ich habe also diesen konkreten Fall jetzt auch noch nicht irgendwo mitbekommen. Sicherlich, was die Pressefreiheit eigentlich betrifft, selbst für ausländische Journalisten ist es unheimlich schwer. Ich habe vorhin diesen Fall von Cheng Guangcheng erwähnt, ne? diesen Menschenrechtsaktivist, der sich für die Zwangssterilisation und also für die Opfer der Zwangssterilisation und Zwangsabtreibung einsetzt. Und im Januar in diesem Jahr war dort ein Team von der ARD, die ihn zusammen mit seiner Frau im Gefängnis besuchen wollte. Und als dieses ARD-Team, es waren 3-4 Leute, vor dem Haus standen, wurde dieses ARD-Team täglich von den Polizisten angegriffen und verjagt, ne? Das haben sie aber nirgends in der Presse gelesen, auch hier in der deutschen Presse haben sie das nirgends mitgekriegt, ne? Also das sind Dinge, die einfach verschwiegen werden. Wir haben im Juni, also jetzt gerade vor wenigen Wochen, wurde der einzigste unzensierte Fernsehsender, der also unzensierte Nachrichten nach China sendet, New Tang Dynasty Television, von Eutelsat gerade abgeschaltet, ja. Also dieser Sender sendet seit 4 Jahren unzensierte Nachrichten, zum Beispiel über das Tiananmen-Massaker, über Tibet, über Christenverfolgung, über die Verfolgung von Falun Gong einschließlich dem Organraub. Also die senden Informationen nach China, die die Chinesen einfach nicht mitkriegen. Und der Druck war eigentlich auf Eutelsat so groß. Also das war natürlich der chinesischen Regierung seit 4 Jahren ein Dorn im Auge. Und der Druck wurde jetzt gerade so groß vor den Olympischen Spielen. Und Eutelsat hat den Schalter einfach umgelegt und den Satelliten W5 einfach abgeschaltet. Ja, also China ist ungeheuer mächtig und gerade jetzt vor den Olympischen Spielen, also die wollen da wirklich absolut nichts anbrennen lassen.
Und die Regierung versucht also nur nach außen hin da ein sauberes Image aufrechtzuerhalten, auch das mehr schlecht als recht. Ich habe hier eine Meldung gefunden, die mich jetzt eher ein bisschen amüsiert hat, weil sie eigentlich sollte sie Imageverbesserung bedeuten, aber sie lässt eigentlich ziemlich tief blicken. Es ist eine Meldung, die Pekinger Stadtverwaltung betrifft. Die hat nämlich Broschüren rausgegeben für Polizisten. Und diese Broschüren, man höre und staune, fordern die Beamten auf, ich zitiere, weniger zu fluchen, ihr arrogantes Verhalten aufzugeben und keine Personen zu ignorieren, die ein Verbrechen melden wollen. Das bedeutet ja im Grunde, dass all das bis jetzt passiert und wahrscheinlich nach den Olympischen Spielen auch weiter passieren wird. Oder glauben Sie, dass sich da irgendein Polizist ändern wird?
Ja gut, ich denke mal, wenn diese Benimmregeln, sage ich mal, auch nach den Spielen beibehalten werden würden, wäre das natürlich im Grunde genommen schon positiv. Aber es gibt auch noch andere Dinge. Zum Beispiel wurden diese Verordnung, die Sie ansprachen, viele Bettler oder auch Wanderarbeiter zum Beispiel, die dürfen nicht mehr nach Peking rein, ja. Oder den Pekinger Bürgern wurde auch empfohlen, während den Olympischen Spielen zu Hause zu bleiben. Oder es gibt verschärfte Grenzkontrollen, um einfach auch rechtzeitig Mitglieder von NGOs auszusieben. Ja, ich meine, klar, die was ich vorhin schon sagte, das Zentrum für Wohnrechte und Vertreibung, die haben also in ihrem letzten Bericht dokumentiert, 1,5 Millionen Pekinger Bürger sind aus ihren Häusern vertrieben worden. Ja? Ich meine, die chinesische Regierung wirft natürlich diesen Vorwurf zurück und behauptet, dass es lediglich, ich glaube, 6.000 sein sollen. Aber es gibt aus dem Jahre 2005 auch eine andere Studie, die schon über 300.000 Zwangsumsiedlung dokumentierten. Ne? Also es ist eigentlich, muss ich sagen, ist es total lächerlich. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, also man kann eigentlich nur noch drüber grenzen. Ne? So traurig es eigentlich klingt. Ne?
Ja, wenn man sich das anhört, die chinesische Regierung dann sagt, ja, es waren ja nur 6.000, die wir da rausgeschmissen haben. In ganz München wurden im letzten Jahr nicht mal 6.000 Wohnungen gebaut. Also das sind schon Dimensionen, die man sich hier fast gar nicht vorstellen kann. Wir kommen langsam ans Ende unserer Sendung über die Menschenrechte in China. Ein kleines Schlaglicht möchte ich jetzt doch noch drauf werfen, weil Sie es auch öfters mal erwähnt haben. Wir haben ja hier bei Radio Horeb hauptsächlich die Christen natürlich im Visier in China, wie es ihnen geht, wie ihre Lebensumstände sind. Sie haben jetzt aber schon öfter die Falun Gong erwähnt. Wer ist das denn überhaupt und warum werden die verfolgt?
Nun, um Falun Gong jetzt mal so darzustellen, da muss man also ein bisschen tiefer in die chinesische Kultur und chinesische Geschichte einsteigen. Aber ich will es ganz kurz machen. Auf der Oberfläche, Falun Gong ist eine Art Qigong oder eine Art Yoga oder eine Art Tai Chi, das sich in China sehr, sehr schnell entwickelt hatte. Und Falun Gong ist eigentlich ein Übungssystem für Körper und Geist, also eine absolut friedliche Bewegung. Und Falun Gong hat drei Grundprinzipien: Wahrhaftigkeit, Gutherzigkeit und Toleranz. Also das sind drei Prinzipien, die, man denken könnte, in jedem politischen System eigentlich umzusetzen sind. Nur in China eben nicht. Und als im Jahre 1999 die Anzahl der Falun Gong-Übenden, die Anzahl der kommunistischen Partei wohl um einige Millionen überstieg, war es aus mit der Freundschaft, nachdem man Falun Gong zuvor unterstützte und geförderte, weil man merkte, man hat Millionen von Dollar im Gesundheitswesen gespart. Die Menschen gingen morgens in die Parks, haben ihre Übungen gemacht und haben sich vor allen Dingen nach hohen ethischen, moralischen Werten verhalten. Ja, die haben nicht mehr gestohlen in den Fabriken zum Beispiel, wie es gang und gäbe war, sondern wenn man sich nach Wahrhaftigkeit kultiviert, dann stiehlt man nicht mehr. Ja, also das merkte auch die chinesische Regierung. Aber wenn dann eben eine Gruppe in einem diktatorischen System größer wird als die herrschende Partei es ist, ist es natürlich immer ein Riesenproblem und die Partei bekam es einfach mit Angst zu tun und verbot Falun Gong im Jahre 1999 das Praktizieren von Falun Gong und startete dann wirklich eine Verfolgung gegen absolut friedliche Menschen, die eigentlich nichts anderes wollen, als ihre Gesundheit zu verbessern und vor allem menschlich zu verbessern. Und der frühere Staatspräsident Jiang Zemin verkündete ganz persönlich, Falun Gong sowohl finanziell als auch physisch zu vernichten. Also es war letzten Endes ein Aufruf zum Völkermord gegen friedliche Menschen. Und dann wurde das sogenannte Büro 610 gegründet. Es ist also eine Gestapo-ähnliche Einrichtung, die in jener Zeit nur geschaffen wurde, um Falun Gong-Übende auszuspionieren, sie zu inhaftieren, zu verfolgen und letzten Endes auch dann zu foltern. Und wir haben die Namen von mehreren tausend Menschen mit Passnummer, wir wissen, wer die Folterer sind. Also gerade die Verfolgung von Falun Gong ist sehr, sehr gut dokumentiert. Mehrere tausend Menschen sind zu Tode gefoltert worden, in Polizeigewahrsam. Wir wissen, 500.000 sitzen in Zwangsarbeitslagern, wo sie eben tagtäglich diese Zwangsarbeit verrichten müssen. Wir wissen, dass mehrere tausend in psychiatrischen Anstalten untergebracht sind, wo ihnen Medikamente gespritzt werden, die das Gehirn zerstören. Also es ist eine riesige Verfolgung. Kinder dürfen nicht mehr die Schule, wenn die Eltern Falun Gong üben. Die Studenten verloren ihren Arbeitsplatz. Menschen durften nicht mehr zur Arbeit gehen, also Studenten verloren im Studienplatz, Entschuldigung. Also es ist eine umfassende Verfolgung gewesen in China, die also leider heute noch anhält. Und die chinesische Regierung setzt da jetzt nochmal eins drauf, indem sie eben, weil Falun Gong Übende in China als, ja sag mal, als besonders gesunde Menschen gelten, findet im Moment seit 99 oder 2001 war eigentlich der Höhepunkt, einen Organraub an diesen Menschen statt, ja. Also zwei Kanadier dokumentierten im Jahre 2006 in ihrem über 50-seitigen Bericht, dass Falun Gong Praktizierende letzten Endes systematisch ausgeschlachtet werden für den Organraub. Und die haben also 30 Indizien zusammengetragen, wo man eigentlich letzten Endes zu keinem anderen Schluss kommen kann, dass dieser Organraub tatsächlich auch stattfindet. Gleiche Meinung kam zum Beispiel auch Macmillan Scott, der ist Vizepräsident des Europäischen Parlaments, als er 2006 von seiner China-Reise zurückkehrte. Er sagte also auch, nachdem er mit Zeugen gesprochen haben, die Leichname gesehen haben, wo die Einschnitte am Körper zu sehen waren, in denen Körperteile sogar fehlten, ja, er kam zu dem gleichen Ergebnis, dieser Organraub an Falun Gong findet in China tatsächlich statt. Und wir wissen, dass ungefähr 42.000 oder 43.000 Falun Gong Übende diesem Organraub bereits zum Opfer gefallen waren. Und da, schauen Sie, Sie lesen darüber nichts in der Presse. Ne? Das ist eine Sache, was nicht sein darf, kann nicht sein, weil das müsste wirklich Konsequenzen haben. Sondern bis hin, dass man sogar die diplomatischen Beziehungen zu China abbricht. Das ist ein Völkermord. Das ist meines Erachtens die Perversion des Denkens.
Ja, ein weiteres Schlaglicht auf die Menschenrechte in China. Wenn man jetzt sagen würde, das wäre das Einzige, dann wäre es schon schlimm genug. Aber es ist eben nur einer von vielen Aspekten. Ja, wir haben es zumindest in dieser Sendung jetzt ein bisschen an die Öffentlichkeit getragen. Danke, Herr Körper von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, dass Sie bei uns zu Gast waren, uns über die Menschenrechte oder eben die Abwesenheit der Menschenrechte in China informiert haben.
Ja, vielen Dank, Herr Stiefenhofer.
Ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb, jeder Einzelne von uns ist aufgerufen, soweit er es kann, zumindest bewusst einzukaufen, darauf zu achten, was kaufe ich ein, von wem und vielleicht auch auf die einzuwirken, auf die wir einwirken können. Mein Name ist André Stiefenhofer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse.